Süßigkeiten.
Als Außermächtigkeit. Und haben die meisten Leute drauf geklickt. Okay, das scheint ein spannendes Thema
zu sein. Sollten wir doch noch was machen.
Sollten wir mal eine Reihe draus machen. Genau, deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Wie kam es dazu, dieses Produkt entstanden ist? Was ist so der Hintergrund des Ganzen?
Wir analysieren immer unsere Umweltproduktdeklaration, also von unseren Produkten, und sehen da natürlich auch über den gesamten Produktlebenszyklus, dass wir nur noch 1% der Emissionen von unseren Produkten bei uns in der Produktion quasi in unseren Werken emittieren. Mhm. Und dann gehen noch 9% die Logistik, das heißt Rohstoffzulieferung und Produktauslieferung. Und 90% der Emissionen finden tatsächlich in der Rohstoffgewinnung statt. Und wir haben unsere Werke einfach schon so weit optimiert, dass wir, egal was wir hier noch tun, das werden wir auch alles noch umsetzen, aber das hat nicht mehr diese riesen Auswirkungen auf den Gesamtproduktlebenszyklus. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann der große Hebel liegt einfach in der Rohstoffgewinnung und da natürlich im Zement. Und zu der Zeit hatten wir auch einen wissenschaftlichen Artikel gelesen über alternative Bindemittel und haben gesagt, nee, hier müssen wir dran forschen, hier müssen wir Produkte entwickeln, und haben dann über 2 Jahre daran geforscht und haben unseren Rindklimastein zum Saisonwechsel jetzt Ende letzten Jahres, haben wir noch angekündigt, und zu dieser Saison den Markt gebracht. Und ja, haben da inzwischen, ich glaube, 6 Lagerartikel haben wir auf dem Lager stehen und haben bis jetzt schon fast 20.000 Quadratmeter gut verkauft.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir waren bei der Firma Rinn und wir haben einen neuen Podcast aufgezeichnet. Der zweite in der Reihe Nachhaltigkeit im Gallerbau. Es geht immer noch um den Klimastein. Und jetzt hatten wir mit der Firma Rinn tatsächlich die Firma, die den ersten Nachhaltigkeitsbericht in Deutschland geschrieben hat.
Ja, das war schon ein Highlight. Ne? Man sieht auch, wir sind da so einen Gang durchgegangen, da hingen die ganzen Zertifikate an der Wand. Das war schon ganz spannend, aber das Gespräch war auch schön mit Luisa und Christian Rinn. Fünfte und vierte Generation, also ein Familienunternehmen, wie es eigentlich im Buche steht, mit mehr als 500 Mitarbeitern am Standort Heuchelheim, beziehungsweise auf 3 Standorte verteilt. Wir waren in Heuchelheim, vorher im Ideengarten, da haben wir geparkt, 1000 Ladesäulen gefühlt. Also man merkt schon, Nachhaltigkeit steht da sehr im Fokus, oder?
Genau, es zieht sich durch und das ist uns ja auch ganz wichtig. Es gibt ja viele Faktoren, die da irgendwie dazugehören. Nicht nur die Produktion an sich von diesen Steinen, sondern auch das Ganze drumherum. Logistik, Heizung, Strom. Und wie gehe ich da so mit um, mit Innovation, oder wie generell, warum entscheide ich mich, den Stein so und so herzustellen, wie stelle ich meine Produktpalette auf, der Ausblick in die Zukunft und gerade auch so, ja, was für Skepsis gibt es denn auch vom Markt? Wie gehe ich damit um, wenn Leute, ja, also Thema Greenwashing, das hatten wir auch besprochen, ganz klar, das ist auch natürlich ein Thema.
Ja, genau. Und halt klar, der Stein oder die Produktreihe heißt bei den Klimastein. Den Begriff haben die sich tatsächlich auch gar nicht schützen lassen. Fand ich auch einen spannenden Ansatz. Ich fand auch die Preisthematik dahinter spannend, wie das da Ganze dann auch läuft. Da gehen wir im Gespräch auch noch drauf ein. Und es ist auch einfach mal schön zu sehen, dass so ein Generationswechsel oder wie so ein Generationswechsel abläuft und ja, was hinter den Leuten auch stand. Also es ist auch, glaube ich, ein bisschen persönlicher Podcast auch geworden. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Zuhören.
Eine Sache noch, sorry Tobi. Es wäre super, also wenn ihr uns nochmal gerne Feedback da lasst. Das ist jetzt die zweite Folge in der Reihe, da kommen noch ganz viele weitere. Und wenn euch irgendwie ein Thema richtig unter den Fingernägeln brennt, schreibt es doch gerne. Oder wenn ihr eine Kritik habt, ob die positiv oder negativ ist, haut das gerne in die Tasten, bei Instagram, per E-Mail, wie auch immer. Und natürlich, ja, wir freuen uns über alle 5 Sterne, die es gibt, und über jede Glocke, die irgendwie bimmelt, dass ihr immer
folgen, auf jeden Fall folgen klicken, dass ihr das nicht verpasst. Und ich will an der Stelle auch nochmal unsere Zuhörer in Jordanien grüßen.
Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Christian, hallo Luisa.
Hi.
Hallo.
Wir sprechen heute in der Folge 2 in der Themenreihe Nachhaltigkeit im Gallerbau mit euch, mit der Firma Rinn. über ja, die Nachhaltigkeit einmal bei euch in einem Betrieb, einmal über euch auch, damit man so ein bisschen euch kennenlernt als Familienbetrieb und auch die Produkte natürlich, um mal so kleinen Querschnitt zu haben mit den Betonsteinherstellern, die es so gibt hier in Deutschland.
Genau, und herzlich willkommen, haben wir zwar gesagt, aber eigentlich sind wir bei euch. Deswegen vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, das hier auch einmal zu sehen. Und wir haben im Ideengarten geparkt, also wer das noch nicht gesehen hat, sollte definitiv mal vorbeikommen. Ist echt sehr, sehr schön. Man merkt es auch, wenn man in die Straße reinfährt, hatten wir gerade zwar schon darüber gesprochen, aber das haben die anderen noch nicht gehört. Man fährt hier in die Rinnallee, nehmen wir jetzt einfach mal als Begriff, und man merkt auch, okay, man kommt im Bereich Garten an, also wirklich sehr schön hier, gefällt uns sehr gut. Genau, aber vielleicht fangen wir erstmal vielleicht kurz an, dass ihr euch ganz kurz einmal vorstellt, dass jeder weiß, wer ihr eigentlich seid.
Magst du anfangen, soll ich?
Gerne, ich kann anfangen, ich bin ja nochmal der Ältere, ne? Tatsächlich in diesem Jahr 60 Jahre geworden und bin da schon stolz, jetzt 35 Jahre hier im Unternehmen zu 100% aktiv dabei zu sein. Nach meiner Ausbildung als Kaufmann habe ich dann hier eben auch die ganzen kaufmännischen Prozesse übernommen und ja, die ganzen Jahre viel entwickelt, strukturiert und auch tatsächlich vor 12 Jahren durch eine ganz besondere Ausbildung auch mit diesem Thema der Nachhaltigkeit anders konfrontiert worden. Aber ich denke, da kommen wir dann später auch nochmal zu. Und das hat mich schon die letzten Jahre sehr bewogen. Und ja, bin einfach auch stolz, dass wir jetzt so in den Generationswechsel drin sind, weil ich bin Mitglied der vierten Generation. Wir sind ja 1900 gegründet, von daher für uns immer relativ einfach zu rechnen. Jetzt 123 Jahre alt, das Unternehmen. Und bin da mega stolz, seit 5 Jahren mit Luisa hier zusammenzuarbeiten. Und sie wächst da ganz toll rein als Mitglied der fünften Generation.
Genau, ich bin Luisa und ich bin jetzt 29 Jahre alt. Wie Papa schon gesagt hat, ja, fünfte Generation bei uns im Familienunternehmen. Ich bin jetzt im Herbst, sind es tatsächlich 5 Jahre, dass ich Vollzeit bei uns im Unternehmen arbeite. Ich habe auch Betriebswirtschaftslehre studiert, war noch mal ein Jahr in einem anderen Unternehmen unterwegs, um einfach noch ein bisschen was anderes zu sehen und habe da wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Und ja, habe dann 3 Jahre erstmal das Marketing geleitet und jetzt bin ich im 2. Jahr, wo ich mit Papa alles zusammen mache, wo ich in die Unternehmensführung reinwachse und erstmal quasi den Rundum-Gesamtüberblick über alle Prozesse im Unternehmen ja, reinschnuppern kann. Und ja, es macht mir total viel Spaß und auch das generationsübergreifende Arbeiten ist und Zusammenarbeiten ist, ja, ist einfach super. Macht sehr viel Spaß.
Gab es denn dann eigentlich einen anderen Weg, als nicht das hier vorzuführen? Ich meine, wenn man jetzt hört, fünfte Generation, da habe ich doch, glaube ich, schon eine innere Verpflichtung irgendwie, oder?
Was heißt eine innere Verpflichtung? Also klar, das war immer da, aber Papa hat uns beziehungsweise mich nie dazu gedrängt. Also wir haben in den Ferien immer schon sehr früh angefangen, Ferienjobs und so zu machen, aber auch einfach um, ja, einfach auch was zu tun, ne? Also nicht unbedingt, um jetzt hier ins Unternehmen rangeführt zu werden, sondern einfach um, ja, was einfach mitzubekommen, um später zu wissen, was man machen möchte. Und mir stand die Entscheidung immer offen, aber ich habe, glaube ich, schon als kleines Kind schon immer gesagt, ich möchte die erste Chefin werden, weil bisher in der Historie gab es ja immer nur Männer und das habe ich, glaube ich, schon gesagt, als ich sehr, sehr klein war. Und dann habe ich nach meinem Abitur war ich nochmal Work and Travel in Australien unterwegs und da habe ich dann die Entscheidung ganz final für mich geschlossen, dass ich das machen möchte.
Aber super Momentum, ne? Also ich meine, es ist ja im Moment ziemlich oft vertreten, dass Frauen viel mehr reingebracht werden als früher. Und im Vorgespräch hattest du auch gesagt, dass du, ich hatte gefragt, was machst du eigentlich? Und dann hattest du gesagt, das kann man schwer beantworten, ne? Also was man alles so heutzutage macht in der Geschäftsführung, weil es vermischt sich alles. Habt ihr euch mal darüber ausgetauscht, wie die Grenzen sich so verändert haben, wie sich das so entwickelt hat? Also vom Marketing, von den ganzen Aufgaben, die man
von,
so
von früher hat. Zu heute? Mhm. Also jetzt so nicht, aber also es hat sich schon sehr weiterentwickelt.
Ja, man muss einfach sagen, die Komplexität der Möglichkeiten, die hat unfassbar zugenommen gegenüber vor 30 Jahren, wo ich angefangen habe, ne? wenn man das einfach mal direkt vergleichen würde. Deswegen ist es auch für uns heute so wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter sehr gut in ihrer Kompetenz stärken und ihnen auch, und das ist eigentlich auch unser Hauptjob, ne, die Mitarbeiter zu entwickeln, ihnen die Freiräume zu geben, dass sie sich eben auch vieles selbst entscheiden können und gestalten können, weil wir das gar nicht mehr alles direkt beeinflussen können und auch direkt über jedes Detail den Überblick haben. Das ist also auch nicht unsere Philosophie. Wir wollen schon, dass die Mitarbeiter viel mitgestalten und das tun sie. Deswegen suchen wir da auch Menschen im Unternehmen und geben denen die Chance, die gerne sich hier auch einbringen wollen. Und da sind auch inzwischen viele junge Frauen dabei. Das muss man eben auch sehr positiv zur Kenntnis nehmen. Und die Mischung macht es dann eben auch in der Führung und in den Teams, dass eben alle Geschlechter da auch gut vertreten sind.
Das waren jetzt über 500 Mitarbeiter, wenn ich es richtig gelesen habe, verteilt auf 3 Standorte, ist richtig?
Ne? Genau.
Genau. Ja, ist schon, und hier in Heuchelheim sozusagen dann zweitgrößter Arbeitgeber, kann man das sagen? Wir sind vorhin an einer größeren Industriefirma vorbeigefahren. Ist das so ein Wettkampf, oder?
Nee.
Haben wir keine Chance. Nee. Okay. Nein, aber es ist schon, wir sind zweitgrößter Arbeitgeber. Ja. Aber haben inzwischen auch, und das war natürlich ja auch ein Thema, wo wir als Betonsteinhersteller auch für viele in der Region nicht unbedingt so im Fokus standen, und man hat uns da früher auch nicht so sehr wahrgenommen, wie sich das eben die letzten 10 Jahre auch gerade durch unsere Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit dann stattgefunden hat. Und wir sind heute schon, das dürfen wir auch mit Stolz sagen, ein sehr attraktiver Arbeitgeber, wo sich auch viele junge Menschen inzwischen auch zu uns orientieren und sagen, wow, da möchte ich gerne dabei sein, da will ich mitgestalten. Die da auch motiviert sind, in Unternehmen zu gehen, was einfach modern, zukunftsorientiert auch ausgerichtet ist.
Also ich habe selten einen Kundenparkplatz gesehen, wo so viele E-Ladesäulen stehen tatsächlich, also im Ideengarten, da war ich gerade echt verwundert, also positiv überrascht tatsächlich. Mhm. Man hat ja häufiger, dass man irgendwo hinkommt und denkt, ja okay, hier wäre eigentlich auch eine E-Ladesäule super, ist aber dann keine. Also das auch schon, fällt direkt auf, finde ich. Ne?
Mhm, ja. Was ich halt interessant finde, ist, wenn ein Unternehmen, und da gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein, sich für etwas entscheidet, dann gibt es da so viele Punkte. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wenn der jetzt fehlen würde, würde man es bemerken. Also wäre es sehr auffällig. Ne? Wenn es ja da ist, merkt man, ja, das passt. Ne? Also auch mit der Bepflanzung, die man hier hat, mit dem und wie man halt so mit den Mitarbeitern umgeht und so weiter. Ja, ich glaube. Aber das ist ja nicht von jetzt auf gleich irgendwie entstanden. Wie ist so ein Entwicklungsprozess? Wie ist da der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie kommt man dazu, so Sachen zu entscheiden, reinzubringen? Und auch, unter Umständen halt Vorreiter zu sein bei vielen Sachen. Ne? Erster zu sein, der dann als erstes auch die Fehler macht.
Ja, tatsächlich war es so vor 12 Jahren, als wir dann für uns entschieden haben, wir machen jetzt strategisch, entwickeln wir das Thema der Nachhaltigkeit. War das schon ein Punkt, wo wir auch in der Branche sehr stark belächelt wurden. Ne? Viele haben gesagt, was wollt ihr denn als Betonwerk mit den Themen der Nachhaltigkeit? Ne? Mhm. Aber uns war einfach schon klar, was gesellschaftlich an Wandel, an Veränderung auf uns zukommt. Und wir sind da auch auf dem Standpunkt, dass wir lieber aktiv die Dinge gestalten, als dass wir warten, bis die Politik uns irgendwas auferlegt. Und da sehen wir jetzt gerade im Moment, was das dann teilweise auslöst auch. Ne? Und wir wollten da einfach auch für uns die Dinge entscheiden. Und als Familienunternehmen haben wir so viele Themenbereiche, die wir eben auch beeinflussen können. Welche Energie nehmen wir? Wie gehen wir mit den Rohstoffen um? Gehen wir mit dem Ausschuss um im Unternehmen? Und all diese Themen, das können wir gut beeinflussen. Und das war auch vom Anfang an schön. Wir haben sofort, als wir das entschieden haben, haben wir gesagt, wir binden alle Mitarbeiter mit ein. Das heißt, wir haben alle da kommunikativ mit einbezogen. Wir haben sie auch gefragt, wie sehen Sie das Thema der Nachhaltigkeit? Wie sehen Sie die Themen, die wir schon im Unternehmen haben? Und das ist ja auch immer so, wenn ein Unternehmen sich damit auseinandersetzt, dann fängt man ja nicht bei Null an, dann ist ja irgendwo schon was da. Da haben wir ganz vieles zusammengetragen und dann spürt man auch sehr schnell, wo sind denn auch intrinsisch motivierte Mitarbeiter, ne, die da richtig Lust haben, mitzumachen, ja, mitzugestalten. Und das war sehr schön von Anfang an zu spielen.
Gab es da vor 12 Jahren irgendwie einen Punkt, wo man gesagt hat, deswegen macht man das jetzt? Oder war das einfach, aus welcher Motivation heraus kam das?
Wir haben damals eine Ausbildung gemacht, die inzwischen 23 Mitarbeiter im Unternehmen haben, zum Sustainable Impact Entrepreneur. Ein bisschen komplizierter Name, aber wir arbeiten mit der Manemo EG seit fast 15 Jahren jetzt zusammen. Und das war eine Ausbildung über 5 Wochen, wo es über Selbstwirksamkeit geht, um Teambildung geht, all diese Dinge, aber auch der gesellschaftliche Wandel ganz stark mit dort betrachtet wurde. Das hat uns so einfach nochmal gemeinsam auch die Augen ein bisschen geöffnet. Und wir haben gesagt, nein, wir gehen diesen Weg konsequent, auch als Familienunternehmen ist es ja auch unsere Verpflichtung, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und wir reden auch gerne nicht von Nachhaltigkeit, sondern einfach Zukunftsfähigkeit. Und das ist das, was auch Wirtschaft für die Zukunft einfach anders braucht. Und das hat uns da motiviert. So haben wir eben auch Stück für Stück angepackt. Und das ist das, man kann ja auch nicht alles auf einmal machen. Ne? Meine Nachhaltigkeit sind eben ja auch 3 Säulen und auch die Ökonomie gehört dazu. Also auch wir müssen natürlich Geld verdienen, aber investieren Stück für Stück auch in die Ökologie. Da haben wir schon auch Punkte gesehen, wo wir anfangs, gerade die ganzen Themen der Recycling, das war anfangs teurer. Hat uns mehr Geld gekostet, auch wie Klimastein, kostet uns im Moment mehr Geld, aber wir wissen genau, die nächsten Jahre ist das ein Faktor, das ist so ein Game Changer, auch wo wir dann heute die Recycling-Rohstoffe günstiger bekommen als Naturrohstoffe.
Was ist der größte Motivator von diesen 3 Feldern, die wir haben, Soziales, Ökologie und Ökonomie?
Gar keine, das muss einfach immer in der Balance bleiben. Das hat mal eine Auswirkung mal in das eine oder mal in das andere, aber das ist ja auch unsere unternehmerische Aufgabe, das in der Balance zu halten und nicht mehr, wie man es ja manchmal auch heute verteufelt, den Kapitalismus und diese Fokussierung auf Gewinnmaximierung, das findet bei uns im Unternehmen nicht mehr statt. Das ist nicht die Motivation, sondern das muss im Einklang bleiben.
Und du sagtest, in deiner Ausbildung hat sich dann schon festgestellt, dass das Thema Nachhaltigkeit etwas ist oder du hast Berührungspunkte damit.
Absolut.
Ne?
Genau.
Also gab es dann wirklich so einen Moment irgendwie, keine Ahnung, du bist irgendwie jemand über die Füße gelaufen und der hat dein Weltbild verändert oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das war schon in dieser Gruppe auch. Wir waren ja in dieser Modul, damals wo ich das gemacht habe, zu 4 aus dem Unternehmen. Wir haben uns ja auch gegenseitig inspiriert, das war das Schöne. Und das war schon so auch, wir haben dort eine Gruppenarbeit als Abschluss gemacht und haben wir diskutiert. Was haltet ihr davon? Wir machen einen Nachhaltigkeitsbericht als Abschlussprojekt. Und das war tatsächlich auch die Keimzelle damals für uns, um diese Strategie richtig aufzusetzen. Mhm. Wir haben tatsächlich auch damals den ersten Nachhaltigkeitsbericht gemacht. Der war noch sehr hemdsärmlich, sehr rudimentär. Der war auch noch nicht so ganz professionell. Aber uns war damals schon klar, wir müssen die Dinge auch einfach mal aufschreiben. Wir müssen sie transparent machen. Und das hat sich eigentlich bis heute so durchgezogen. Nachhaltigkeit hat für uns ganz viel mit Offenheit, mit Transparenz zu tun. Deswegen machen wir auch alle 2 Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht. Inzwischen sind wir da auch schon mal für einen Bericht ausgezeichnet worden, weil er halt so professionell auch war. Und deswegen kann man auch von uns alle Zahlen nachlesen online. Und wir wollen da einfach offen mit umgehen. Und das ist auch ein Stück weit unsere gesamte Firmenphilosophie, wie wir mit Mitarbeitern kommunizieren und so wollen wir auch das Thema der Nachhaltigkeit offen anpacken.
Und also das habe ich tatsächlich auch gemerkt in Vorbereitung jetzt auf das Interview, dass man wirklich sagt, okay, auf der Website finde ich ja im Prinzip alles. Was fragen wir denn da noch? Weil es steht ja eigentlich alles schon da. Genau. Jetzt fiel gerade schon mal der Begriff Klimastein und das ist tatsächlich auch so dieser Begriff Klimastein, der ist mir das erste Mal begegnet in Bochum bei der BDLA, bei den Bauleitertagen. Und da war der auch ausgestellt und da ich da ja Klimastein irgendwie, will ich mehr darüber wissen. Also ich finde den Begriff erstmal, großes Kompliment dafür, finde ich sehr, sehr gelungen. Und dann hatten wir auch eine Umfrage mal gemacht, weil wir irgendwo ein Thema aufgezeichnet hatten. bei Instagram und da habe ich halt geschrieben, welches Thema zeichnen wir auf und habe ich als Begriff mal Klimaschein reingeschmissen.
Ja, als Auswahlmöglichkeit.
Als Auswahlmöglichkeit und haben die meisten Leute drauf geklickt. Und haben wir gesagt, okay, das scheint ein spannendes Thema
zu sein. Sollten wir doch mal was machen.
Sollten wir mal eine Reihe draus machen. Genau, deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Mhm. Wie kam es dazu, dass dieses Produkt entstanden ist? Was ist so der Hintergrund des Ganzen?
Wir haben, wir analysieren immer unsere Umweltproduktdeklaration, also der von unseren Produkten und sehen da natürlich auch über den gesamten Produktlebenszyklus, dass wir nur noch 1% der Emissionen von unseren Produkten bei uns in der Produktion quasi in unseren Werken emittieren. Mhm. Und dann gehen noch 9% auf die Logistik, das heißt Rohstoffzulieferung und Produktauslieferung. Und 90% der Emissionen finden tatsächlich in der Rohstoffgewinnung statt. Und wir haben unsere Werke einfach schon so weit optimiert, dass wir, egal was wir hier noch tun, das werden wir auch alles noch umsetzen, aber das hat nicht mehr diese riesen Auswirkungen auf den Gesamtproduktlebenszyklus. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann der große Hebel liegt einfach in der Rohstoffgewinnung und da natürlich im Zement. Und zu der Zeit hatten wir auch einen wissenschaftlichen Artikel gelesen über alternative Bindemittel und haben gesagt, nee, hier müssen wir dran forschen, hier müssen wir Produkte entwickeln und haben dann über 2 Jahre daran geforscht und haben unseren Rindklimastein zum Saisonwechsel jetzt Ende letzten Jahres haben wir noch angekündigt und zu dieser Saison auf den Markt gebracht und haben da inzischen, ich glaube, 6 Lagerartikel haben wir auf dem Lager stehen und haben bis jetzt schon fast 20.000 Quadratmeter gut verkauft.
Habe ich das richtig gelesen, dass der Preis des Steins der gleiche ist?
Ja.
Okay.
Genau. Also wir subventionieren die Mehrkosten zurzeit, weil wir gesagt haben, das ist so ein wichtiges Zukunftsthema und der Endkunde soll sich jetzt nicht entscheiden, ob er quasi mehr zahlt, um quasi ein nachhaltiges Produkt zu haben, sondern er soll, wenn er quasi die gleichen Preise der Produkte hat und alles an den Produkten ist gleich, nur das eine ist nachhaltiger, soll er sich aktiv entscheiden können, was er gerne lieber wählen möchte. Okay. Und so haben wir gesagt, subventionieren wir erstmal die Mehrkosten und sehen aber mittelfristig, dass alleine durch die CO2-Preise, die ja jetzt immer teurer werden, das heißt, der Zement wird zwangsläufig teurer werden, sehen wir mittelfristig auf jeden Fall, dass der Klimastein auch dann, ja,
wahrscheinlich... Wie ist denn jetzt das Verhältnis zum Klimastein und den anderen Steinen? Also jetzt, was waren das, 20.000? Nee.
20.000 Quadratmeter haben wir bisher in diesem Jahr verkauft.
Und von den anderen?
Ja, natürlich noch ein Vielfaches mehr, aber es ist jetzt der Einstieg und wir sind schon auch stolz, da Vorreiter zu sein und ein Produkt tatsächlich auf dem Lager zu haben, also nicht nur auftragsbezogen zu fertigen, sondern den Endkunden, den ganzen Landschaftsbaubetrieben, ihr Produkt als Serienprodukt anzubieten. Und wir gehen natürlich jetzt weiter. Also wir haben die Erfahrung, die wir dieses Jahr in 2023 gelernt haben, die setzen wir jetzt um. Das heißt, das Sortiment wird für 2024 nochmal deutlich ausgeweitet. Es kommen immer mehr Artikel dazu. Wir haben auch ganz viel gelernt in diesem Jahr nochmal. Aber es ist für uns inzwischen eine regelmäßige Produktion. Jede Woche werden Klimasteine bei uns produziert.
Woraus bestehen die Steine dann?
Wir haben im Kernbeton, also wir setzen auf den Kernbeton, weil wir in die breite Masse gehen wollen. Und da ersetzen wir den Zement durch alternative Bindemittel. Da gibt es verschiedene Komponenten, die man nutzen kann. Wir in unserem Fall nutzen Hüttensandmehl. Und das Hüttensandmehl muss dann aktiviert werden über ein alkalisches Produkt, also ein alkalischer Aktivator, kein Wasser, wie beim Zement. Mhm. Und bringt dann aber im Beton die gleichen Eigenschaften hervor wie der Portland-Zement auch.
Was ist denn Hüttensandmehl, wenn ich jetzt mal so frage?
Das ist ein Nebenprodukt aus der Stahlindustrie.
Okay.
Das heißt, es wird bei der Herstellung von Stahl, wurde sonst jetzt auch sehr viel in CEM-2, CEM-3-Zementen eingesetzt als Füllmittel, als Füllstoff. kann aber auch komplett eigenständig aktiviert werden.
Okay, also kann auch. Wo kommt das dann hierher, damit wir uns das irgendwie besser vorstellen können? Also von den Lieferwegen her. Das ist ja.
Unser Hüttensandmehl kommt aus Belgien. Mhm. Und wird von da aus angeliefert. Also Stahlwerke in Deutschland sind ja nicht mehr ganz so.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, also Thema Abhängigkeiten dann oder Trends dahingehend. Ne? Stahlproduktion, da verändert sich ja auch schon energetisch.
Genau, das ist für uns jetzt das Einstiegsprodukt. Also zurzeit gibt es das Produkt auf jeden Fall am Markt ausreichend. Aber wir forschen auch an anderen alternativen Bindemitteln. Also da gibt es wirklich ganz verschiedene Wege, wie man, der Überbegriff, wir nutzen ihn nicht gerne, aber Geopolymer ist ja ein sehr, sehr weitläufiger und wirklich sehr in der Zeit zurückgreifender Begriff. Mhm. Und dafür gibt es verschiedene Komponenten, die man nutzen kann, wie zum Beispiel auch Metakaoline, also kalzinierte Tone zum Beispiel, oder andere Aschen, Flugasche oder Trassen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Produkte, die man alkalisch aktivieren kann und daraus dann wirklich lernen.
Ich finde, es ist auch gerade ein Lernprozess, eben diese alternativen Bindemittel einzusetzen. Und das ist im Moment sicherlich vielleicht noch eine kleine Nische, aber wir sehen das an verschiedenen Stellen, auch in der Branche, wo man sich damit auseinandersetzt und wir sind schon fest überzeugt. Deswegen sagen wir auch Klimastein, das ist ja kein geschützter Begriff für Rinnen. Wir sagen tatsächlich, neben dem Naturstein, neben dem Betonstein wird es zukünftig Klimasteine geben, die sich einfach etablieren werden.
Also ihr würdet das auch nicht Betonstein nennen?
Nein.
Weil Beton in eurem Wortgebrauch immer Zement was mit Zement zu tun hat.
Ja. Okay. Das ist auch so unser... Ja, Intention, die Botschaft, diese Steine bewirken wirklich tatsächlich etwas Positives für das Klima, was der Name ja auch schon suggeriert.
Hättet ihr euch den Begriff schützen lassen können?
Nein. Nein, das ist, der Name wird ja auch schon an anderen Stellen auch schon verwendet und wir finden es auch gut, dass wir das mehr und mehr etablieren und damit direkt auch positive Eigenschaften auf das Klima mit diesen Steinen erreicht werden können. Ja.
Also in unserem Klimastein ist es so, dass wir die 90% des Kernbetons, die sind mit alternativen Bindemitteln und der Vorsatzbeton, also ein Betonstein besteht ja immer aus zwei Schichten und der Vorsatzbeton, das ist so der oberste Zentimeter, der macht dann die Haptik und die Optik aus, also das, ich nenne es ganz gerne Gesicht des Pflastersteins, die lassen wir noch zementgebunden, weil wir über die letzten Jahrzehnte unser Farbsystem, unsere ganzen Farben, die alle Kunden quasi gewohnt sind, die wollen wir beibehalten. Und deswegen ist der oberste Zentimeter, können wir alle Farben und Oberflächen einfach genauso lassen, wie sie sind, können aber in die breite Masse gehen, weil der Kernbeton ja eigentlich immer der gleiche ist. Also das heißt die Trägerschicht. Und deshalb können wir da über die Ersparnis des 90%, die 90% Zement, die wir einsparen, können wir 65% CO2 reduzieren.
Das heißt, wenn ich schon eine Fläche von einem Produkt jetzt liegen habe, dann könnte ich sagen, okay, das ist jetzt noch der Betonstein, ich könnte jetzt sagen, der Klimastein.
Ich erweitere die Fläche jetzt, um den Klimastein, habe exakt die gleiche Oberfläche, weil wir das nicht ändern und kann einfach... dann mit dem Klimastein weitermachen.
Also immer diese Fragen, die man in Facebook-Gruppen liest, habt ihr noch irgendwie 10 Quadratmeter von dem und dem Pflaster? Ich finde das nicht mehr.
Es war auch unser Philosophie-Ansatz, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht so ein Marketing-Produkt haben, ne, was wir dann ins Fenster hängen und sagen, ja, wir haben jetzt ein zementfreies Produkt. Ne. Kann man machen, sicherlich, aber natürlich eine Wahnsinnsentwicklung, wie Lisa gerade sagte, steckt in den Oberflächenfarbsystemen. Diese Nube-Kollektion, die wir haben, wo diese Farbabstufungen, Warm Grey, Cool Grey und Sand Grey, da haben wir ganz viel Energie reingesetzt. Die Oberflächenschutzsysteme, die wir haben, Color Protect oder die Teflon-Beschichtung, ne, da haben wir ganz viel Entwicklung reingesteckt. Und das kann man nicht einfach so eins zu eins austauschen durch ein Hüttensandmehl, von daher sagen wir, nee, wir wollen eigentlich in die Breite gehen, auch die Architekten können sich wirklich die Produkte aussuchen und sie kriegen aus den gewohnten Oberflächen, aber dann mit einem Kernbeton, der eben zementfrei ist.
Wer ist derzeit noch die Hauptzielgruppe, also die Zielgruppe, die die meisten Klimasteine bei euch kaufen, wenn du gerade Architekten angesprochen hast?
Ja, tatsächlich, also das
Also es kommt auf jeden Fall im öffentlichen Raum unfassbar gut an. Die Projekte, die brauchen ja immer, ne? Also das heißt, wir haben jetzt schon die ersten Projekte ausgeliefert mit dem Klimastein, aber das nimmt gerade sehr, sehr Fahrt auf. Also wir kriegen immer mehr Anfragen, wo die Projekte mit dem Klimastein quasi geliefert werden sollen, die dann natürlich jetzt erst quasi anstehen. Das ist ja immer ein bisschen verzögert im Objektbereich, aber das nimmt super, super viel Fahrt auf, ja.
Deutsche Bahn hatte ich, glaube ich, gelesen.
Deutsche Bahn auch, genau. Die haben auch angefragt, ob sie Bahnhöfe mit dem Klimastein umsetzen können. Die Stadt Frankfurt ist dabei. Also da gibt es verschiedene kleine Kommunen auch, die, die den Klimastein gerne bei sich in der Kommune verbauen möchten.
Hm. Gibt's, wo war das erste Projekt, wo der Stein liegt? Oder gibt es dann da auch ja, von den Anwendern irgendwie Rückmeldungen von der Verarbeitung? Gibt es irgendwelche Unterschiede in dem Bereich?
Tatsächlich gibt es keine Unterschiede. Ne? Also er ist genauso zu verarbeiten wie der Betonstein auch. Mhm. Der hat genauso die Alkalität wie der zementgebundene Stein auch. Sind die normalen Schutzvorsichten zu machen, wie beim Betonstein aus. Also ansonsten, und das ist das Schöne auch, es gibt keinen Unterschied. Man kann es auch tatsächlich gar nicht erkennen erstmal, ein Laie. Man muss den Stein aufbrechen und dann ist eben aufgrund des Hüttensandmehls hat er eine grüne Verfärbung, wenn er frisch aufgebrochen wird. Das ist so ein gewisser Test, wo man sagen kann, ah, okay, da habe ich einen Klimastein.
Wie beim Golden Nugget quasi.
Ja. Nur, dass hier die grüne Farbe
nach. Grün passt ja dann auch eigentlich. Ja.
Deswegen sagen wir gerne, hat auch ein grünes Herz, ja. Ne? Der Klimastein. Ja.
Die Farbe verschwindet aber, indem sie quasi mit Sauerstoff in Berührung kommt, färbt sich dann nach grau. Ein paar Tagen wieder grau. Ja. Aber das ist das einzigste Merkmal, wo man eigentlich wirklich dran sieht, das ist ein Klimastein.
Und Größen und so weiter ist dann auch.
Alles gleich.
Genau, das ist das Schöne, wo wir jetzt auch vieles versucht haben und wir können die gleichen Formatigkeiten herstellen und gehen natürlich jetzt auch in andere Produktbereiche. Also wir werden auch Mauern oder Treppenstufen, Massenfertigung, all die Produkte kommen nach und nach, werden dann eben auch mit der Klimasteintechnologie auf den Markt kommen.
Zeit für eine kleine Pause. Wir haben aktuell eine neue Grünstudio 3D-Version, die Version 24. Die ist jetzt veröffentlicht. Thomas, wie findest du die?
Ich bin immer noch fasziniert. Also ich freue mich total, dass wir jetzt gerade mit diesem neuen Renderer und mit ganz vielen neuen Bibliotheken wieder up-to-date sind und wieder einmal mehr Content liefern können. Aber was ich damals schon mega vermisst habe und mir selber immer versucht habe nachzubauen, 360-Grad-Fotos und Videos, also wirklich aus Sachen, die man gerne auf Facebook, auf der Webseite einbinden kann, um noch mehr Content zu haben, um so sich von anderen Firmen abzuheben, ne, in der Leistung, die man anbietet, und aber auch den Kunden was zu geben, dass er das viel besser versteht.
Ja, und wir waren ja bei RIN, das hört ihr ja gerade in dem Gespräch, und auch die Firma RIN plant tatsächlich mit der Grünstudio-Software, das haben wir uns dann noch angeschaut, und es sind schon krasse Projekte, die da auch geplant werden, einfach bei denen, fand ich. Und natürlich ist die komplette RIN, das komplette RIN-Sortiment auch in Grünstudio-Version 24 enthalten.
Genau, und ihr könnt euch das auch in dem Ideengarten anschauen. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, mal ins Grünstudio zu schauen oder euch mal da informieren zu lassen, wie das so läuft. Ja, also finden wir natürlich auch ganz toll, wenn unsere Partner, die mit ihren Katalogen im Programm drin sind, dort die Software auch selber benutzen. Da merkt man auch, wie viel Spaß das den Leuten macht.
Ja, das kam auf jeden Fall raus und jetzt Spaß ist ein gutes Thema. Viel Spaß beim Weiterhören. Was ist so jetzt der, also ich meine, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe die Wahl zwischen Stein A oder halt dann dem Klimastein mit der gleichen, quasi mit der gleichen Eigenschaft erstmal für mich, also dass ich halt sage, okay, ist eigentlich egal, welchen ich nehme, nur für den einen tue ich eigentlich was gut fürs Klima, ich muss gar nicht mehr bezahlen. Warum wird denn der andere dann noch gekauft?
Teilweise, also im Objektbereich, also im Hausgarten ist es so, dass wir bisher zwei Farben quasi als Klimastein anbieten. Natürlich ist es da noch so, dass der Endkunde sagt, okay, die Farbe gefällt mir jetzt vielleicht nicht, mir gefällt vielleicht die besser und die gibt es noch nicht als Klimastein. Also das ist so ein Grund, warum jetzt Endkunden noch vielleicht nicht den Klimastein wählen, sondern vielleicht noch einen anderen.
Gibt es denn die gleiche Farbe vom Klimastein? Nee. Und okay, also nee. Da gibt es entweder Klimastein in der Farbe und genau. keine Alternative dazu.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, wir testen das natürlich jetzt auch aus, wie weit die Endkunden auch das Produkt akzeptieren und annehmen. Ne? Man hat ja auch immer so einen Faktor, oh, das ist ein neues Produkt, da bin ich ein bisschen skeptisch und zurückhaltend. Hält das überhaupt? Die Frage kriegen wir oft gestellt. Ne? Hält der denn genauso lang wie der altbewährte Betonstein? Ne? Und nicht jeder ist gleich offen gegenüber neuen Produkten, oder sagt, na, selbstverständlich, ich habe die Ökologie im Fokus.
Das ist das denn vom Aushärtungsprozess ähnlich? Also ich muss mich immer daran erinnern, wenn man irgendwie Betonsteine bestellt hat und es ist mal vorgekommen, dass die Steine angeliefert wurden und dann hat man ja auf dem Lieferschein drauf nicht einbauen, bevor. So, ist das vom Aushärtungsprozess ähnlich in der Produktion wie bei Betonsteinen?
Ja. Die gleichen Frühfestigkeiten auch. Und sind aber tatsächlich auch in der Lage, das auch ein Stück weit mit einzustellen. Also wir haben auch schon Steine mit sehr, sehr hohen Festigkeiten machen können. Also da steckt auch Potenzial drin, die Dinge weiter zu optimieren. Aber da gibt es keine Einschränkung. Wir können auch die Steine jetzt nicht ausliefern, wenn die noch nicht verarbeitbar wären oder so. Also das.
Aber es wäre ja, also hätte ich mir gedacht, wenn es jetzt ein Einfluss wäre, wenn die länger aushärten im Thema Lager, also Produktion, dass das natürlich eine ganz andere Auswirkung hat. Hat sich denn bei der Produktion was verändert? Muss man sich irgendwie andere Maschinen dafür anschaffen? Oder hat man die Maschinen, die man schon hatte, dann irgendwie umgebaut? Oder wie passiert das?
Ja, natürlich. Wir mussten auch die Mischanlagen umbauen. Denn Luisa hat es ja gesagt, wir arbeiten jetzt hier alkalisch. Das heißt, wir arbeiten mit Laugen, so wie der Bäcker das Laugengebäck auch macht. So machen wir eben auch mit diesen Laugen. Dann aktivieren wir den Klimastein. Das mussten wir natürlich die Produktionsanlagen daraufhin umbauen. Wir haben weitere Silos gebraucht, eben für diese Komponente Hüttensandmehl. Ja, wir haben da auch ein bisschen investiert für, mussten die Prozesse anpassen, aber das haben wir jetzt in allen drei Werken so weit umgesetzt, dass wir wirklich tatsächlich flächendeckend die Klimasteine auch.
Das heißt, da gibt es dann ein eigenen Strang für, wo dann der Klimastein produziert wird, oder wird das dann gewechselt? Nein, oder?
Es ist exakt der gleiche Mischer, die exakt gleiche Anlage. Wir mussten nur ein bisschen was umrüsten, damit wir quasi die Komponenten auch benutzen können.
Okay, ja.
Luisa, du sagtest mir im Vorgespräch, ihr seid seit 2014 klimaneutral in der Produktion, seit 2016 klimaneutral in der Logistik, aber das jetzt auch nur, also in Anführungszeichen, nur mit CO2-Kompensation.
Nicht nur, also ja, also wir kriegen es noch nicht zu 100% hin, von uns aus klimaneutral zu sein. Klar, da gibt es alleine der interne Staplerverkehr, die Pkw-Flotte, teilweise benutzen wir noch für die Wärme, benutzen wir teilweise noch Gas und Erdöl. Das sind aber so Komponenten, die wir jetzt nach und nach alle umrüsten. Also wir würden gerne alles auf einmal umrüsten. Wir bauen zurzeit werden bei uns eine neue Geothermieanlage, eine sehr große, gebaut, beziehungsweise gebohrt. Das würden wir gerne alles beschleunigen, aber wir müssen natürlich auch gucken, Step für Step, wie viele Photovoltaikanlagen können wir bauen, Geothermieanlagen und so weiter. Die Gebäude, energetische Sanierung, die setzen wir nach und nach um, damit wir quasi am Standort selbst klimaneutral werden können. Aber auch bei der Logistik sind wir natürlich auf die Spediteure angewiesen, die für uns die Produkte ausfahren und die Rohstoffe anliefern. Und da gibt es natürlich momentan noch keine wirklichen Alternativen zum Diesel. Und deshalb sind wir da auch einfach noch ein bisschen drauf angewiesen, dass wir genau diese Emissionen noch über CO2-Zertifikate ausgleichen können.
Wie wäre das denn, wenn hier eine Spedition hinfährt und dann ein E-LKW hier lädt? Wäre das generell möglich bei euch? Oder denkt ihr darüber nach, also wie man da auch da in der Logistik die 9%?
Wir denken darüber nach. Also wir haben ein Logistikunternehmen, das für uns die ganzen Schüttgüter auch fährt. Und mit denen sind wir gerade im Gesprächen, ob wir nicht für diese doch relativ lokalen Wege, die sind nicht ganz so weit, dass wir dafür einen E-LKW einsetzen. Und dann natürlich braucht es dafür dann auch eine Ladestation. Ja. Da würden wir dann auch mit mit dem Spediteur darüber nachdenken, sowas zu mal gemeinsam zu initiieren, ja.
Wie läuft dieses Kompensationsthema ab? Also was sucht man da irgendwie aus für Projekte, für Organisationen? Was sind da irgendwie für Auswahlkriterien, wenn man sagt, das passt zu uns, da können wir sagen, wirklich, wir sind damit neutral?
Grundlegend hat das ja so ein bisschen inflationär zugenommen mit diesem Thema klimaneutrales Unternehmen, Produktion. Oft ist es ja auch gar nicht so ganz genau definiert, wie weit der Systembereich eigentlich abgedeckt ist. Ne? Und wir sehen das auch so, dass wir natürlich mit diesen Zertifikaten, die wir kaufen, auch was Gutes bewirkt wird an einer anderen Stelle in der Welt. Wir sehen es aber auch nur als Übergangslösung. Also wir wollen tatsächlich mit allen Energien, die wir benötigen, spätestens ab 2030 komplett auf erneuerbare Energien umgestellt haben. Deswegen bauen wir auch die ganze Mobilität, auch die PKWs, werden nach und nach gerade alle auf E-Mobilität umgestellt. Wir haben ja 40 Ladesäulen in allen drei Standorten und gehen dann natürlich unseren CO2-Fußabdruck, den machen wir jedes Jahr, sehen wir eben, wie viel Tonnen müssen wir noch kompensieren. Das machen wir noch. Da suchen wir nach einem hohen Standard, nach einem international genormten Standard, suchen wir Emissionszertifikate aus, die dann möglichst in Entwicklungsländern zur Finanzierung von erneuerbaren Energiekraftwerken eingesetzt werden. Das ist so bei uns ein bisschen die Philosophie. Das heißt, wir hatten mal Guatemala, war mal ein Geothermiekraftwerk, oder auch in Indien, wo dann eben ja, Solarparks, Windenergieparks gebaut werden, also wo dort eben mit diesen Geldern, die eingesammelt werden, die Möglichkeit geschaffen wird, erneuerbare Energien aufzubauen.
Wie sieht das mit den Nachhaltigkeitsberichten oder mit den einzelnen Berichten aus, die ihr erstellt? Da hast du gesagt, wart ihr am Anfang ein bisschen noch auf der Suche nach der Tiefe. Jetzt seid ihr da immer besser und man kann es ja auch nachlesen, sehr detailliert geworden. Gibt es auch andere Unternehmen, die da auf euch zukommen und fragen, wie ihr das gemacht habt oder was man beachten muss?
Auf jeden Fall. Das ist schon ein Thema, wo wir auch Beispielgeber sind. Auch viele befreundete Unternehmen hier in Mittelhessen. Ich bin ja da oder wir sind da auch viel unterwegs in Unternehmerkreisen, die uns natürlich schon ansprechen darauf, auf das Thema. Und es kommt auf uns alle zu. Wir werden ja spätestens ab 2025 ist für uns auch die Berichtspflicht da, wo wir nach internationalem Standard dann sehr detailliert auch neben den Finanzzahlen auch ökologische Daten abliefern müssen. Und das ist für uns schon ein Prozess, wo wir ganz klar darauf hinarbeiten. Und auch gerade der nächste Bericht wird schon in diesen neuen Standard dann reingehen.
Fordert ihr das von euren Lieferanten auch jetzt schon? Oder wie lange schon? Oder wie ist das? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Automobilherstellern zum Beispiel, ist das ganz häufig ja das Thema, auch bei unseren Kunden. Wir arbeiten zum Beispiel für einen Kunden, der ist Zulieferer von dem und dem. Und da müssen die alles nachhaltig, deswegen müssen wir dann auch irgendwelche Werte dann nachweisen. Wie ist das bei euch?
Das ist ein spannendes Thema. Wir machen auch eine Lieferantenbefragung, beziehungsweise wir haben jedes Jahr unsere Lieferantengespräche und da setzt sich auch eine Lieferantenbewertung mit an, die auch in Richtung Ökologie geht, wo wir schon auch das Gespür haben wollen, wie sind denn unsere Lieferanten eigentlich so drauf und was machen die, wie entwickeln sich. Und das Schöne war, wir haben es zum Teil auch den einen oder anderen mal inspirieren können, sich auch mit dem Thema der Nachhaltigkeit auch intensiver auseinanderzusetzen. Und da kriegen wir natürlich dann auch ein Feedback, wo da doch einiges auch entsteht und da ist. Wir können tatsächlich teilweise nur bedingt unsere Lieferanten ersetzen, weil wir natürlich schon eine sehr starke regionale Lieferantenbeziehung haben. Aber unsere Intention ist dort auch mit Beispielgeber zu sein und mit Dinge zu initiieren. Ja, ich weiß tatsächlich von einer unserer Lichtlieferanten, den haben wir tatsächlich auch ausgewechselt, weil er sich wirklich völlig distanziert hat von diesem Thema der Nachhaltigkeit, aber das spielte da auch die gesamte
Filmphilosophie rein. Da spürte man auch richtig, man lehnt das definitiv ab. Ne? Der ist aber auch nicht mehr Lieferant bei uns.
Okay. Jetzt, Luisa, du übernimmst dann ja irgendwann das Unternehmen. Wie siehst du die Baubranche denn dann in der Zukunft? Was denkst du, was kommt da auf uns noch zu oder wie entwickelt sich das ganze Thema?
Ich glaube, dass die Baustoffe auf jeden Fall auch ausgezeichnet werden müssen. Also die Produkte brauchen alle, ich sag jetzt mal, ein CO2-Label. Also jeder Kunde sollte wissen, was kaufe ich mir denn da und ist das, wie kann ich das vergleichen zu anderen Produkten? Da macht der Blaue Engel ja schon einen ganz guten Anfang. Aber nichtsdestotrotz kennen wir aus anderen Bereichen des Lebens, zum Beispiel Lebensmittel, den Nutri-Score, Elektrogeräte, die Energieeffizienzklassen. Und da kann man sich dann ja auch aktiv entscheiden, was möchte ich denn, was tue ich meinem Körper an, was tue ich quasi, wie viel Strom, wie viel Energie brauche ich für das Gerät. Und so sollte es aber auch bei den Baustoffen in der Zukunft sein, dass ich mich beim Entscheiden der Produkte bei der Auswahl einfach gucken kann, auf was lege ich da Wert und wie viel CO2 emittiert denn das Produkt in der Herstellung. Also ich glaube, das wird sich auch in der Zukunft wandeln, das wird kommen, das wird es geben. Die Transparenz ist aber auch super, super wichtig. Und ein weiteres Thema aus meiner Sicht sind geschlossene Stoffkreisläufe. Dass wir einfach mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben, und da ist die Bauwirtschaft natürlich der größte Faktor, dass wir mit den Rohstoffen, die da sind, auch einfach arbeiten, die wieder in wirklich hochwertige Recycling-Rohstoffe verwandeln und nicht einen Downcycling betreiben, sondern wirklich einen Upcycling. Ja? Also, dass sich die Rohstoffe wirklich wieder für gute Zwecke einsetzen kann und eine Alternative bietet zu den natürlichen Rohstoffen. Und da sind wir auch schon relativ lange dran an dem Thema. Da gibt es auch wirklich einige bei uns in der Branche, die Recycling schon sehr gut einsetzen. Und das muss einfach noch viel mehr ausgebaut werden auf weitere Bereiche in der Baustoff.
Also so ein Steinwohl-Label mit 1, 2, 3
zum Beispiel. Ja, wir werden ja auch immer mehr im Bestand bauen. Das ist ja auch klar, dass wir unfassbar viel an Rohstoffen die letzten Jahre schon in die Städte, in die Kommunen, in die Dörfer gebracht haben. Und das große Begriff Urban Mining, ne, der drückt ja genau das aus, dass wir das eben auch sinnvoll wieder verwerten können.
Eine Frage interessiert mich noch, weil ich kenne das, wenn man als Erster oder als Erste ein Thema besetzt und Fehler macht, die, also wo man vorher niemanden hätte fragen können. Wie war das bei euch? Was gab es so für Momente, wo ihr gemerkt habt, boah, da haben wir nie mit gerechnet? Die Fehler machen wir jetzt, da können natürlich die anderen alle so von lernen. Hattet ihr da irgendwie solche Momente?
Also wirklich nicht gravierend, weil wir sehr bedächtig an diese Themen angehen und wir versuchen das auch in kleinen Schritten zu entwickeln. Und was uns immer wieder wichtig ist, dass wir auch das gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln. Also wir haben da auch einen Kundenbeirat bei der Produktentwicklung und bei all diesen Dingen und das haben wir eben auch beim Klimastein genau so gemacht. Wir haben die nochmal versucht mit abzuholen und da auch Bedenken zu spüren. Das gibt uns eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass die Schritte, die wir tun, dann auch doch gut gelingen. Und so ist es auch beim Klimastein passiert. Wir haben ja im letzten Jahr schon erste Prototyp-Baustellen ausgeliefert, haben Kunden mitgenommen, die das auch dann positiv begleitet haben. Und wir versuchen eben auch nichts bei unseren Kunden zu entwickeln oder mit unseren Kunden dort zu testen, sage ich jetzt mal so, was noch nicht ausgereift ist. Ne? Das sind Dinge, wo wir eben auch die TU Darmstadt mit ins Boot genommen haben, die sehr viel Erfahrung auch in den letzten Jahrzehnten schon gesammelt haben mit alternativen Bindemitteln und die haben wirklich alle Tests gemacht mit dem Stein, sodass wir da eine ganz große Sicherheit auch für uns selbst natürlich hatten, ne? Und konnten das eben auch unsere Kunden weitergeben, dass wir sagen, hey, das funktioniert. Ne? Aber natürlich, jetzt, wir sind auch kleine Schritte gegangen. Wir haben eben, fünf Serienprodukte. Damit haben wir jetzt den Markt getestet und haben nicht gleich das gesamte Sortiment umgestellt. Das
wäre dann schon ziemlich ja, zu viel gewesen. Und so wollen wir es mit den Kunden auch, so wie es die Kunden annehmen, so werden wir es auch weiterentwickeln.
Gab es denn auch kritische Stimmen, dass man sagt, was machen die jetzt da mit einem Klimastein? Ist das nicht irgendwie, weiß ich nicht, Greenwashing oder sowas? Gibt es bestimmt auch? Oder, weiß ich nicht, so Stimmen von außen, die da mal kamen? Oder ist das eher, ich sage jetzt mal, so positiv gesehen worden, das ganze Thema?
Ja, ist natürlich die Frage der Verfügbarkeit von Hüttensandmehl. Das wird dann oft kritisiert. Hm. Ist das denn überhaupt noch da und für die Zukunft? Aber wie Luisa sagt, das ist für uns der Einstieg überhaupt in das Thema alternative Bindemittel. Und da ergeben sich noch andere Dinge. Also mit Greenwashing, da habe ich eigentlich noch nie wirklich eine Konfrontation gehabt. Also wir sind auch offen, wir gehen auch mit jeder Frage sehr, sehr offen um. Wer Informationsbedarf hat, kann das jederzeit von uns kriegen. Ich glaube, von dem Thema können wir uns ganz klar distanzieren.
Wir haben sehr, sehr viel positives Feedback von Anfang an erfahren. Klar, immer so ein bisschen Skepsis bei manchen Leuten, ob das denn wirklich so hält, ne? Weil Langzeittests und so weiter. Aber das konnten wir alles über unsere ganzen Prüfungen, die wir auch gemacht haben, konnten wir eigentlich alle Kunden da sehr, sehr gut mitnehmen.
Ja, man sieht es ja auch auf der Website, ne? Also es ist ja echt sehr, sehr transparent alles, was echt sehr gut ist, finde ich. Dass sie da so offen mit umgeht und auch, man merkt es jetzt auch hier im Gespräch, finde ich. Ne? Also es ist sehr offen und dass euch das Thema auch wirklich wichtig ist, das finde ich, kam jetzt auch total gut rüber.
Ja.
Und ich würde sagen, vielen Dank dafür, für das Interview, für die vielen Informationen, ja. Die ihr uns jetzt gegeben habt, den guten Einblick, den wir bekommen haben. Und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit dem Thema.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Euch ciao, ciao. Hat
Spaß gemacht.
Super, das freut uns.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.